Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Guten Morgen, herzlich willkommen zum Treffpunkt auf DRS1. Die Sendung heute ist eine Baustelle. Stellen wir uns mal vor, wir fahren im Auto auf der Autobahn, vielleicht gerade zwischen Rheineck und St. Margrethe. Es geht zügig voran und auf einmal Stau. Wir schauen Kolonnen an, vorne, suchen nach dem Grund von diesem Halt und sehen eine Baustelle, mal wieder. Wir nerven uns ein bisschen, warten und es gehen uns Fragen durch den Kopf. Wieso wird eigentlich so viel gebaut auf unseren Strassen? Wie hart ist es für die Leute, die auf so einer Baustelle müssen krampfen? Wie sicher ist dieser Job? Auf einmal geht es weiter, wir fahren langsam los, passieren die Baustelle und denken uns, irgendwie geht es ja gegen weiter. Vielleicht sogar mit neuem Schwung, wie im richtigen Leben. Und da haben wir gegen wieder Baustellen. Bringen uns die vielleicht auch weiter? Es sind genau die Fragen, die wir heute im Treffpunkt nachgehen. Das Leben ist eine Baustelle. Bauführerin Simon Hulliger, guten Morgen.
Quattro amici che citofonano giù. Da mercoledì non ti si vede più. Hanno aperto un posto strano, un disco pop. Perché non si va? Perché non si va? Senza troppa voglia ordiniamo un drink. Io che penso che cos'è che faccio qui. Gli altri che mi guardano e si chiedono che cosa non va, che cosa non va, senza averti qui, senza problemi, senza limiti. Non è così bello come dicono, senza averti qui. Sono io quello che non va, quello che non va. E voi perché fate quelle facce lì? Lo so che non ci si comporta così. E dovrei essere un po' di compagnia. Non è così.
Der Treffpunkt auf der RS1, der Treffpunkt geht heute dorthin, wo Neues entsteht. Auf die Baustelle. Und wo Neues entsteht, da wird geschwitzt. Das ist der Schweiss der Bauarbeiter. Sie müssen voraus in der Kälte, in der Hitze, wenn es stübt und stinkt. Der Beruf des Bauarbeiters, der ist streng. Der die Baustelle leitet, ist der Polier. Wieso heisst jetzt der aber Polier? Hat das irgendetwas zu tun mit der Baustelle auf Hochglanz polieren? Bei mir der Christian Schmid, Mundartexperte von DRS1. Christian Schmid, von wo kommt das Wort Polier?
Also mit dem Polieren, da kommen wir am Schluss noch schnell drauf. Aber wenn man so in den Wortherkunftsbüchern schaut, vom Deutschen steht gäng, es sei verlehnt aus dem Lateinischen vom Wort Politor. Und ein Politor, das war der Mittelsmann zwischen dem Gutsherr und den Sklaven. Aber das ist falsch.
Was wäre der richtige Fall?
Wenn man nachschaut in den historischen Wörterbüchern, also im Rechtswörterbuch von der deutschen Sprache im Idiotikon, sieht man, dass alle alten Belege dort der Politor Parlier heisst. Also ist es verlehnt aus dem Französischen und kommt schlicht und einfach von Reden. Weil ja der Polier der ist, der zwischen dem Bauherr und dem Büzer muss vermitteln und zwischen dem Büzer und dem Bauherr. Er ist der Mittelsmann. Also, Parlier ist die alte Form von Parleur. Und der Polier heisst heute noch in französischen Regionalsprachen Parleur Maçon oder Parleur Charpentier. Das gibt's also heute noch in der französischen Sprache. Und das Parlier hat sich mit der Zeit abgeschliffen zu Polier, Palier, noch mit B geschrieben zuerst, und nachher zu Polier geworden. Ein berühmter Baumeister aus dem Mittelalter war der Peter Parler. Und man sieht, der Familienname Parler, der heisst ursprünglich Parlier, natürlich. Und jetzt kommen wir zum Polieren. Es war offenbar so gewesen, dass die Leute das Gefühl hatten, so im 18., 19. Jahrhundert, das hätte etwas mit Polieren zu tun, oder? Weil der Polier so die feine Schlussarbeit macht. Aber das ist nur eine Vermutung, aber gleich hat sich nachher die Form Polier durchgesetzt. So ist das.
Von Parlier, von Reden. Merci für das Reden, Christian Schmid, Mundartexperte. Dann wollen wir doch gerade so mit einem Parlier, mit einem Polier reden. Es ist das der Herr Arecker. Er ist im Moment auf der Baustelle in Kümmershausen bei Erlen, eine Strassenbaubaustelle. Guten Morgen, Herr Arecker. Herr Arecker, tut ihr auch viel reden auf der Baustelle?
Ja, eigentlich schon, ja. Wir müssen relativ viel reden. Wir müssen mit den Leuten natürlich kommunizieren, die Arbeiten verteilen. Und natürlich mit der Bauherrschaft und der Bauleitung, das ist schon richtig, so wie ihr das gesagt habt, ja.
Aber eben reden ist ein Teil, ein anderer Teil ist Herzkrampfen, Herzschaffen. Eigentlich hättet ihr zu uns ins Studio kommen, das ist aber nicht gegangen. Die Baustelle kommt schlicht nicht aus ohne euch. Was müsst ihr denn machen, gerade im Moment?
Ja, also im Moment sind wir gerade am Einbauen, Belagsbau. Also Heissmischgut, ein Mundart sagt man ja Kea oder Asphalt. Im Volksmund sind wir am Einbauen und da bin ich mit 8 Leuten dran und ja, da geht nicht ohne mich, da muss eine Führung haben und dann jetzt müssen wir da bleiben.
Schade für uns, aber gut für eure Mitarbeiter natürlich. Ihr seid schon ganz lange in diesem Geschäft tätig, 31 Jahre. Es ist ein harter Job. Ist er härter geworden in den letzten Jahren?
Ja, also man muss es so sagen, es ist in dem Sinn härter geworden. Man hat einfach im Prinzip weniger Leute, dafür mehr Maschinen. Der Druck hat einfach zugenommen, natürlich die Geschwindigkeit, wie eine Baustelle muss abgewickelt werden. Es ist früher noch vielleicht eher ein bisschen beschaulicher gewesen, mal jetzt so gesagt, dass das nicht so viel Druck war. Heute sind einfach Termine enger gesetzt. Man hat wenig Vorlaufzeit, um eine Baustelle vorzubereiten. Und dann kommt noch der Kostendruck dazu. Und das gibt natürlich dann das Übrige, dass man einfach noch schneller und besser gute Qualität liefern.
Was ist denn besonders hart in Zböch konkret? Welche Arbeit stinkt noch ein bisschen vielleicht?
Ja, also stinken tut man eigentlich die Arbeit grundsätzlich keine Arbeit. Man hat die Arbeit, die man lieber macht und andere Arbeit, die man weniger gerne macht. Also ich sage jetzt mal, wenn man im Erdbau ist und es den ganzen Tag regnet und man mit den Stiefeln fast nicht mehr zum Dreck rauskommt, dann macht es schon nicht so Spass. Das liebe ich jetzt nicht so. Aber Belagsbau ist auch etwas, wo natürlich eben im Sommer bei 30 Grad und der Belag hat auch 160, 70 Grad. Das ist dann ziemlich hart dort im Sandwich in dieser Hitze. Das ist auch streng. Aber ich mache es jetzt noch gerne, das ist die letzte Arbeit, wo man am Schluss auch sieht, oben dran, der Asphalt, das ist der, wo das Markerzeichen ist von einer Baustelle.
Also man sieht am Schluss, was man gekrampft hat.
Genau.
Wie reagiert euer Umfeld auf euren Beruf? Haben Sie manchmal Mitleid mit euch, wenn es wieder so ein heißer Tag ist und Sie wissen, der Roger Arecker ist wieder auf dem Bau?
Ja, schon im bekannten Kreis hat schon Leute, die sagen, Gott, jetzt heute hast du wirklich auch müssen leiden vermutlich, wenn es da nie einen Schatten hat, immer an der prallen Sonne raus. Und das ist schon so, die Leute haben auch manchmal an der Strasse, wenn sie vorbeilaufen oder mitreden, einmal, dann haben sie das Gefühl, legt in ihre Arme, dass ihr da draußen arbeiten müsst, gehen doch in die Body und so. Und manchmal kommt man auch etwas trinken über. Das ist auch so, dass die Leute manchmal auch verbärmst sind und uns mal etwas trinken gehen. Also, das ist schon so, ja.
Also, ich komme auf euch zu und sage so, dass jetzt hat er mal eine Pause verdient, sozusagen.
Genau, ja, das ist auch speziell jetzt hier in dem ländlichen Gebiet, jetzt auf dieser Baustelle, kümmern wir zu Hause, gibt es auch jemanden mal schnell einen Kaffee, wo man mal schnell ein paar Minuten herstehen kann und Schwätz machen und einen Kaffee trinken mit den Anwohnern. Und das ist auch immer wichtig, dass man mit den Anwohnern ein gutes Einvernehmen hat, wenn man so lange auf einer Baustelle ist, oder? Mehrere Monate.
Aber es gibt ja auch Lärm für die Anwohnerinnen und Anwohner natürlich. Sommersaison ist Bausaison, im Winter habt ihr kürzere Arbeitszeiten, ihr müsst eure Ferien auch immer im Winter beziehen, bereisen dann die ganze Welt. Schaut ihr euch eigentlich auch im Ausland Baustellen an, wie das eure Kollegen im Ausland machen?
Ja, mache ich auch. Das ist ein bisschen das Hobby von mir, dass wenn ich im Ausland bin, dass ich in Baustellen rum sind, die anschauen, nicht immer zur voller Freude von denen, die mit mir reisen, weil die interessiert das einmal weniger. Aber ich muss dann auch mal schauen, wie das so in Asien oder in Amerika läuft. Und das ist immer noch interessant, wenn man da seine Berufsgattung mal auf einen anderen Kontinent kann anschauen kann. Ja, das ist richtig.
Und läuft es gleich im Ausland, oder?
Es läuft, nein, ganz sicher nicht gleich. Also ich sage jetzt, in den zivilisierten Ländern wird ähnlich geschafft wie bei uns. Ich sage jetzt, in der Schweiz, wir sind sicher Tourenmacher in Sachen Bau. Wir sind sicher ganz genau und machen das qualitativ sehr gut. Im Ausland wird da ein bisschen weniger drauf geschaut, wird da preislich natürlich ein bisschen tiefer sein. Und in Teilländern, Entwicklungsländern ist natürlich da noch, also Steinzeit, würde ich jetzt mal sagen. Also da laufen sie mit den Sandalen rum und haben halt noch keinen Helm an und nichts. Und der Gesundheitsschutz, der bei uns gross geschrieben ist, steht natürlich noch weit entfernt von dem, was wir hier haben. Oder?
Gesundheitsschutz ist ein Stichwort, das wir aufnehmen wollen, auch noch in dieser Stunde, Treffpunkt auf der S1. Im Strassenbau, Tiefbau seid ihr tätig. Wenn ihr Auto fahrt in der Schweiz, schaut ihr anders auf die Strasse? Also denkt ihr euch, ui, hier wäre vielleicht mal wieder Handlungsbedarf?
Ja, das ist schon so, ja. Ja, wir lesen die Strasse schon irgendwo, wenn man wir müssen darauf achten, natürlich auch nicht immer. Ich schaue nicht immer vorne auf die Straße, wie es jetzt aussieht, aber einfach man fährt durch und merkt, da hat es Bodenwellen drin oder da hat es Fahrspuren, und denkt man, ja, da müsste man eigentlich auch mal erneuern, den Belag rausfräsen oder Schachtdeckel, die zu hoch sind, die sich abgesenkt haben oder zu tief sind. Ja, so Sachen achtet man sich schon. Wo vielleicht auch der Normalbürger sich achtet, aber nicht jetzt bewusst das wahrnimmt und denkt, da müssen sie etwas machen. Aber wir schauen natürlich schon mehr, das ist unser Business, oder?
Seit 31 Jahren seid ihr in diesem Business, in diesem Geschäft, Herr Anreger. Wie lange noch?
Ja, also wenn alles normal läuft, dann noch etwa 12 Jahre, 12, 13 Jahre. Mit 60, 61 kann ich eigentlich in Frühpension gehen, wenn es so bleibt. Ja.
Aber bis dann bleibt ihr noch, auch wenn es ein harter Beruf ist?
Ja, das ist mein Job, das werde ich so machen müssen, wenn es gesundheitlich geht und alle mit mir zufrieden sind. Bis dann, dann bleibe ich da, ja.
Wie geht's euch im Rücken, apropos?
Ja, der ist etwa die ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Das ist einfach ein bisschen eine Krankheit, die man halt auf dem Bau hat. Wobei ich sage immer, wir dürfen nicht jammern. Es hat auch andere Leute, die mit dem Rücken Probleme haben, die im Büro sitzen oder die sonst einen Job haben oder den ganzen Tag stehen müssen. Aber da, mit dem lebt man. Sicherheit. Es gibt andere, die haben das 30 Jahre lang jetzt geschafft und die haben überhaupt kein Problem. Das ist halt einfach vielleicht auch in den Genen und ich hatte einfach immer ein bisschen Rückenprobleme gehabt. Aber es ist auszuhalten und es gibt schon Mittel dagegen, dass man da wieder mal kann. Sollte mal eine Spritze machen, wenn es ganz schlimm wird und sonst mit Gymnastik dagegen wirken. Ja.
Herr Anreger, ich danke euch herzlich. Ich wünsche euch noch ein ganz gutes Jahr noch bis zu dieser frühen Pensionierung und jetzt wieder ab auf die Baustelle, nehme ich an, oder?
Ja, nein, jetzt gehe ich zuerst ins 9.
Ja, da habt ihr recht. Also, das ist ein gutes 9 in dem Fall. Und besser, dass ihr euch Zeit genommen für uns. Und für euch spielen wir jetzt ein bisschen die Hymne für alle Bauarbeiter. Der Aha, Göllen mit gut. Dem Bützer,
ja,
ist gut?
Ist gut.
Okay,
ist gut.
Ade, Herr Anreger, schönen
Tag.
Danke
Schauen mir auch in der Beiz, weil ich dreckige Hodl habe. Und keiner sagt alle, wie geht's. Und keiner fragt, was ich auch heute gemacht habe. Mit scheuchen Blicken schauen sie mich von oben bis unten an. Fragen sich, was ich für einen bin. Und was ich eh da verloren habe. Habe gängig ein bisschen Staub auf der Lunge, ein bisschen Dreck auf der Zunge und Pickeln tut schon lange nicht mehr weh. Habe gängig ein bisschen Staub auf der Lunge, ein bisschen Dreck auf der Zunge, bin draussen bei Sonne und Schnee, weil ich ein Büzer bin. Weil ich ein Büzer bin. Ich bin zwar nicht geschnägelt wie dir, und mein Parfüm schmeckt nach Schweiß. Du weißt gar nichts von mir, darum sage ich dir jetzt eins. Mit Büro und so habe ich nichts am Hut, und darum ist es gut, geht's dir. Und weil du nicht kannst schaufeln und meckeln, musst du auch sagen, gut geht's mir. Ich habe immer ein bisschen Staub auf der Lunge, ein bisschen Dreck auf der Zunge, und meckeln tut schon lange nicht mehr weh. Ich habe immer ein bisschen Staub auf der Lunge, ein bisschen Dreck auf der Zunge, bin draussen bei Sonne und Schnee, weil ich ein Büzer bin.
Eine Baustelle ist etwas Konstruktives. Da entsteht etwas. Und Baustellen sind heute das Thema auf der Seis im Treffpunkt. Eine Baustelle ist aber auch etwas Gefährliches, da lauern auch Gefahren. Jeder vierte Bauarbeiter verunfallt einmal im Jahr. 20 Menschen sterben sogar pro Jahr bei einem Unfall auf einer Baustelle. Also Sicherheit ist sicher ein Thema, das wichtig ist, wenn wir über Baustellen reden. Ich begrüsse jetzt bei mir in Sendung der Adrian Bloch. Er ist Leiter vom Bereich Bauarbeitssicherheit bei der SUVA, dem grössten Unfallversicherer der Schweiz. Guten Morgen, Herr Bloch.
Guten Morgen, Frau Bulliger.
Wir haben vorhin den Roger Arecker gehört, Bauarbeiter Polier, der erzählt hat, dass er mit Rückenschmerzen zu kämpfen hat. Wie verbreitet ist das Phänomen in dieser Szene?
Ja, ich glaube, er hat das so richtig gesagt. Es ist eben sehr individuell unterschiedlich. Es kommt ein bisschen auf den Typ drauf an. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man mit dem umgeht, wie man mit diesen Lasten umgeht. Aber allen Orten, wo man Jobbers hat, Tätigkeiten hat, wo man häufig lüpfen, wo man mit Hebearbeiten häufig beschäftigt ist, ist Rücken natürlich ein Thema. Und das ist mitunter beim Bau so, wie so zum Beispiel in der Logistik oder sonst bei den Transportunternehmen eben auch der Fall kann sein.
Jetzt gibt es ja Grenzwerte, wie viel man darf lüpfen, wie viel darf man denn lüpfen?
Also, das ist jetzt ganz neu, dass so ein Richtwert, da hat man jetzt in die sogenannte MAC-Liste aufgenommen, und das ist jetzt bei Männern, wenn es nicht regelmässig vorkommt, 25 Kilo, die man sollte nicht überschreiten. Und man sagt eigentlich, wenn man regelmässig immer Lasten tut, lüpfen und heben, sollte man eigentlich 12 Kilo nicht überschreiten. Und wenn man irgendwann in diesem Zwischenbereich ist, zwischen 12 und 25 Kilo, dann müsste man sich eigentlich genau überlegen, wie man mit dem umgeht. Dass man zum Beispiel Pausen zwischenschaltet, dass man zum Beispiel Einwärme, Gymnastikübungen macht, oder auch halt vielleicht in der Freizeit ein bisschen betätigen und nachher dem kann entgegnen. Es gibt aber auch Hilfsmittel. Man muss nicht immer alle Gegenstände oder alle Lasten lüpfen. Ganz wichtig ist auch zu wissen, dass man natürlich Hebemittel hat, sei es das Kran oder Hubarbeitsbühne oder was auch immer, damit man nachher dann mit diesen Lasten auch bewusster, gezielter und auch viel effizienter kann umgehen schlussendlich.
Und wo sind die Grenzwerte bei den Frauen?
Die sind rund bei der Hälfte, bin ich der Meinung. Irrtum vorbehalten, bin ich nicht ganz sicher, aber ja. Bei der Frau ist es sicher ein bisschen tiefer als bei den Mann.
Aber kann man denn, also das ist ja noch, ist ein bisschen theoretisch, oder? Wenn man auf dem Bau und Bügeln ist, kann man nicht sagen, jetzt fühle ich, dass die 26 Kilo, das lümpfe ich jetzt nicht, oder?
Nein, das ist klar. Das probiert man auch von den Verpackungseinheiten zu steuern. Man hat auch Kontakt mit den Lieferanten, mit den Inverkehrbringern, dass man eben schaut, dass beispielsweise die Sackware, die kommt, nicht 40, 50 Kilo ist, sondern eben nur 25 Kilo. Und dann hat man natürlich gewährt, dass er auch nur 25 Kilo lüpft, sofern da auch wirklich nur einen Sack mit einmal natürlich nimmt, das ist klar. Aber man probiert es auch so zu steuern, dass man eben schaut, dass die Verpackungseinheiten dementsprechend gering sind.
Gibt es Rückenbeschwerden? Sie sagen jetzt mal, wenn wir es mit anderen Umfällen vergleichen, ja noch etwas harmlos. Es gibt wirklich auch ganz schlimme Umfälle, die passieren, eben auch mit Todesfolgen. Wo lauern die grössten Gefahren jetzt auf Baustellen?
Ja, das ist eigentlich auch ein Ort dort, wo grosse Energien mit im Spiel sind. Und beim Bau, ich sage jetzt mal beim Hochbau, ist das generell Absturz. Auch ein Ort, wo man absturzgefährdet sind, wo man Absturzkanten hat, müssen die geschützt werden, weil das hat immer sehr grosses Risiko mit sich. Aber auch dort, wo man in Kontakt ist mit sich bewegenden Maschinenteilen oder mit Baumaschinen auf den Baustellen oder wo wir vorher auch gehört haben, auf der Strasse natürlich, gefördert durch den Strassenverkehr selber, der durchgeht. Das sind eigentlich die höchsten Gefahren, die man hat. Grosse Energien, Absturz und der Kontakt mit sich bewegenden Maschinenteilen.
Jetzt ist in Sachen Sicherheit ja einiges gegangen in den letzten Jahren. Der Herr Aregger ist schon über 30 Jahre im Geschäft. Wir müssen jetzt den Roger Aregger vorstellen vor 30 Jahren und jetzt. Wie unterschiedlich hat er gearbeitet oder wie ist er ausgestattet gewesen denn und jetzt?
Ja, das müssen wir vielleicht ihn genau fragen, wie es bei ihm war vor 30 Jahren. Es ist halt auch von der Unternehmung her kulturell sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich darf man sicher sagen, heute arbeiten sie mit den dementsprechenden Schutzausrüstungen. Also sie haben Kleider an, lichtreflektierende Kleider, grelle Kleider, damit man sie noch sieht. Sie haben persönliche Schutzausrüstungen an, sei das Schuhe, sei das Gehörschutz, der Helm immer ein Thema, das ist ganz klar. Das ist viel, viel verbreiteter, wenn das natürlich noch vor 30 Jahren war. Wenn sie sagen, wie kommt der Herr Arek, es ist noch der Teil, ich denke noch, das Thema Sonnenschutz ist ganz anders behandelt, als das vor 30 Jahren war. Heute sieht man kaum noch Bauarbeiter, die sich nicht gegen die Sonneneinstrahlung schützen, sei es das mit intelligenter Bekleidung, aber es ist auch garantiert mit Sonnenschutzcreme, weil jeder von uns merkt, dass wenn er lange in der Sonne ist, hat das ganz andere Auswirkungen, als das noch vor 30 Jahren der Fall war.
Er hat auch vom Kostendruck geredet, dass Baustellen schlechter vorbereitet werden manchmal, dass es alles schneller muss gehen. Das ist auch etwas, was natürlich, wenn man jetzt an die Sicherheit denkt, nicht förderlich ist.
Ja, Kostendruck kann natürlich zwei Seiten haben. Kostendruck ist häufig auch Termindruck. Und wenn man terminlich sehr eng gehalten ist bei diesen Baustellen, dann ist man eigentlich gezwungen dazu, die Baustellen auch wirklich zu planen. Also wenn man weiss, man hat ein enges Korsett und man weiss, man muss in einer ganz engen Zeitspanne den Bau fertigstellen, dann kann man nicht einfach mal anfangen und mal sagen, gut, wir starten mal mit irgendetwas, sondern dann muss man das wirklich generalstabsmässig durchplanen. Und wenn man das konsequent macht, muss man das eben auch mit den Arbeitssicherheitsschutzmassnahmen machen. Sind vor allem dort die Gemeinden, die eben kollektiv da sein müssen. Beim Hochbau sind jetzt das Schutzgerüst und müssen vorhanden sein. Sonst kann man einfach nicht arbeiten. Und im Strassenbau sind jetzt das beispielsweise so Abtrennungen zu der Strasse, zum Verkehr selber, wo man hat. Wo man muss sagen, wenn man das nicht richtig plant, ist nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und dann hat man quer schon mal nicht, damit man auch wirklich diesen Zeitanforderungen gerecht werden kann.
Jetzt ist ja der Unternehmer der, der für seine Mitarbeiter haftet und die Gesetzesvorgaben muss umsetzen. Wie kontrolliert man denn das? Also wie weiss man, dass die Baustellen wirklich auch die Gesetze befolgen, die es gibt in Sachen Sicherheit?
Ja, also jetzt bei der Strassenbaustelle oder ganz allgemein beim Bau ist die UWA zuständig für die Kontrollen und das ist eigentlich zweiteilig. Zum einen geht man in Betrieb rein selber, also man geht eigentlich zum Patron und schaut, ob er überhaupt Voraussetzungen hat, damit er gewährleisten kann, dass schlussendlich auf dem Bau vor Ort die erforderlichen Schutzvorkehrungen dort sind. Also wenn er beispielsweise ein Gerüst braucht, dann muss er über welche Möglichkeiten verfügen, dass er gewährleisten kann, dass das Gerüst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich ganz klar vor Ort auf der Baustelle. Nur dort sieht man, ob sämtliche Schnittstellen verheben, ob die Sicherheit auch tatsächlich durch alles durchgeht. Und darum machen wir auch stark Kontrollen auf der Baustelle. Und sie sind natürlich unangemeldet. Wir kommen dann, wir gehen zum Polier, wir sagen Grüß Gott, wir sind der und der. Wir kontrollieren da die Baustelle und schauen das zusammen mit dem Polier an und tun das zusammen mit ihm besprechen.
Und was treffen Sie dort oben an?
Unterschiedlich, das ist ganz klar. Also es gibt hervorragende Baustellen, die super geführt sind und es gibt halt auch Baustellen, wo die dementsprechend, ich sage, die Absturzvorkehrungsmassnahmen fehlen, die nicht dort sind. Und das kann auch dazu führen, dass man halt dann einfach Arbeitsstellen oder Arbeitsplätze muss einstellen, muss warten, bis die erforderlichen Schutzmassnahmen getroffen worden sind.
Wo ortet ihr von der SUVA den grössten Handlungsbedarf?
Wir sehen, ein grosser Teil, den wir jetzt haben, in dem, wo wir eigentlich sind, ist Ausbildung Ausbildung der Leute. Dort ist in den letzten Jahren eigentlich sehr viel gegangen in diesem Thema, dass man geschaut hat, dass die Leute ausgebildet werden, dass sie das wissen. Und einfach das Ganze sensibilisieren, ins Bewusstsein rücken. ZUA hat so eine Grundkampagne, die heisst Vision 250 Leben. Und da geht es darum, dass mit der Anzahl von diesen Todesfällen, hat sie eingehend gesagt, alle Jahr sterben 100 Leute, nicht auf Baustellen, aber insgesamt in der Schweiz an der Folge von Berufsunfällen. Und allein auf der Baustelle sind es 20. Und da will man schauen, dass man das halbieren kann bis ins Jahr 2015. Das ist ein grosses Ziel und das sind riesengroße Anstrengungen erforderlich. Und vor allem muss man einfach die dementsprechenden Leute auf die grossen Risiken aufmerksam machen, in denen sie sich bewegen, bei ihrer Arbeit, bei ihren Tätigkeiten. Und zwar der Arbeitgeber, der Chef, aber auch der Bütze, der Arbeitnehmer, muss wissen, in welchem Umfeld dass er sich bewegen.
Adrian Bloch, merci vielmals. Er ist Leiter vom Bereich Bauarbeitssicherheit bei der SUVA. Sind Sie schon mal auf einem Kran oben gewesen?
Selbstverständlich. Und? Aber nicht allzu hoch. Muss ich jetzt selber sagen, nein, nicht bis zu oberst hin. Aber ich bin auch schon über den Kran gewesen.
Wir nehmen auch mit auf einen Kran. Da im Treffpunkt auf der RSA in wenigen Augenblicken. Treffpunkt auf der Seite redet heute über die Baustelle und nimmt euch jetzt gerade mit auf den höchsten Punkt der Baustelle, auf einen Kran. Kräne waren diesen Sommer gefragt gewesen, wie verrückt. Nach Schätzungen von Bauexperten waren im Hochsommer auf Schweizer Baustellen gut 10'000 Kräne im Einsatz gewesen. Das sind so viele Kräne wie noch selten. Baufirmen mussten sogar Kräne aus dem Ausland dazu mieten. Das Erstaunliche bei diesen Kränen ist ja, dass die hohen Stahlkolosse überhaupt stehen können und nicht bei jedem Windstoss umfliegen. Für das die Arbeit mit den höchsten Baumaschinen reibungslos abläuft, muss man sie regelmässig auf Rost und Nieten prüfen. Der Crispin Zimmermann ist im August für die Sendung Espresso bei einer Kranexpertise mit dabei gewesen.
Wie man mit einem Kran hantiert und wie man ihn prüft, ist seit dem Jahr 2000 in der eidgenössischen Kranverordnung festgelegt. Ausgebildete Kranexperten kontrollieren mit Hilfe von einem Kranprüfungsprotokoll Teile um Teile. Das geht, wenn der Kran steht. Einfacher ist es aber, wenn er in Einzelteile zerlegt am Boden unten liegt. Bei der Firma Kran Kaufmann im zürcherischen Oberhasli liegen dutzende Kranteile auf einem grossen Fabrikgelände. Der Geschäftsführer Thomas Kaufmann läuft zu langen roten Stahlträgern, die noch nach frischer Farbe schmücken. Es sind gewaltige Bauteile für einen frisch revidierten Turmdrehkran Jahrgang 1990.
Also vor uns haben wir einen Wolfkran, einen sogenannten Obendreherkran. Der Kran ist jetzt hier komplett restauriert worden, mit neuen Antrieb versehen und ist jetzt hier auf dem Prüffeld für die letzten Tests, bevor er die nächste Woche auf die Baustelle geht.
Jetzt tun Sie prüfen. Was heisst das? Was ist Ihre Arbeit?
Wir prüfen die ordentliche Funktionsweise des Kranes. Wir prüfen, haben wir die Änderungen und die Neuerungen, die wir hier eingebaut haben, auch richtig gemacht. Sind die mechanischen Komponenten richtig verbunden miteinander, damit der Kran auch sicher arbeitet.
Wie viel Mal wird so ein Kran in seinem Leben geprüft, so auf die Knie?
Der Kran wird gemäß Gesetz alle 4 Jahre zu prüfen, bis er 20-jährig ist. Und wenn er 20-jährig ist, muss man ihn alle 2 Jahre prüfen, bis er 30 Jahre alt ist. Und wenn er 30 Jahre alt ist, muss man ihn theoretisch und praktisch alle Jahre einmal prüfen.
Je nach Modell kann ein grosser Baukran weit über 30 Jahre im Betrieb sein. Manches Teile hat im Krandeutsch einen speziellen Namen. Der König ist zum Beispiel der Spitz vom Kran, an dem mit starken Seil der Schwenkarm angemacht ist. Der Kranhaken, wo die Last zum Transportieren angehängt wird, heisst Flasche. Ein anderes wichtiges Teil ist die Laufkatz. Das ist das Element, das unten am Kranarm hängt und mit dem Hakenseil hin und her fährt. Wie alle Getriebe wird auch die Laufkatz am Boden im Leergang getestet.
Ich fahre jetzt fahren mit dem Getriebe, fahre Stufe 1, 2, 3 und 4. Schauen an, ist mechanisch alles in der Ordnung. Irgendwann muss ich fremdschalten und dann das Teil abstellen. Das macht es, jawohl. Und jetzt tut es selbstständig stoppen.
Aus wie vielen Teilen besteht ein Kran, kann man das sagen?
Von Einzelteilen, von den grösseren, sind es etwa 25 bis 30 Einzelteile, wo natürlich jedes auch wieder aus zum Teil mehreren kleineren Teilen besteht. Wenn man es vielleicht vom Gewicht her, wäre es noch interessant, so eine Krone, wenn er jetzt hier noch stehen kommt, das totale Gewicht von ca. 60 bis 100 Tonnen, je nach Höhe.
Die grösste Zeit von seinem Leben steht ein Kranen auf einer Baustelle. Nur so rentiert er. Braucht man ihn am einen Ort nicht mehr, wird er abgebaut und sofort an einem anderen wieder aufgestellt. Im Normalfall werden die Stahlelemente von grossen Lastwagen abgeholt. Es kann aber auch sein, dass Helikopter zum Einsatz kommen. Beim Kranen aufstellen wird als erstes das unterste Element mit tonnenschweren Betonplatten beschwert und verankert. Je nach Modell rechnet man etwa einen Tag, bis ein Kran fertig zusammengesteckt und einsatzbereit ist.
Ja, ich sage immer, es ist im Prinzip wie Lego. Es wird eigentlich ein Teil ums andere wieder voneinander umgesetzt. Für das braucht man zusätzliche Kranen, einen sogenannten Autokranen oder Pneukranen. Und das wird voneinander umgehackt. Es wird dann verbolzt, also verschraubt, je nach Typ. Und das geht eigentlich relativ schnell und einfach.
Bei so einer zusammengesteckten, tonnenschweren Konstruktion kommt die Frage auf, wieso denn ein Kran überhaupt stehen kann. Was gibt dem Stahlgerüst Stabilität? Der Thomas Kaufmann sagt, es sei das enorme Gewicht, das einerseits die Konstruktion in sich zusammenhebe, auf der anderen Seite spiele die sogenannte Ballastierung eine wichtige Rolle. Gewaltige Betonblöcke, die den Kran Richtung Boden drücken. Die sind nicht nur am Fuß des Kranes platziert, sondern auch auf der hinteren Seite des langen Kranenarms. Der Thomas Kaufmann demonstriert die Stabilitätsfrage am 33 Meter hohen Turmdrehkran, der einsatzbereit auf dem Firmengelände steht. An einer feinen Leiter steigen wir den Kran darauf. Auf einem Podest, auf etwa halber Höhe, machen wir Halt.
Also stehen wir im Turm. Der hat jetzt Aussenmass 2x2 Meter. Und von hier weg bis oben sind es jetzt noch 25 Meter. Wenn man drin innen steht, ist das ein bisschen geräumig. Ja. Die Teile sind sehr grosszügig und breit gebaut. Somit können wir eigentlich überall, auch beim Auslegen, können wir fast in der Mitte durchlaufen. Wir müssen nur den Kopf ein bisschen abheben.
Und wenn man das jetzt so sieht, dann ist auch die Frage von der Stabilität plötzlich ein bisschen anders. Von oben sieht die Welt wirklich ein bisschen anders aus, wenn man mal drin steht. Also das ist eine recht stabile Sache, so ein Kran.
Ja, das ist, der muss stabil sein. Ja. Der, auch die Teile sind relativ schwer, da hat es relativ viel Eisen dran. Aber der wird eigentlich schlank gebaut, damit der Wind kann durchpfeifen. Das heisst, dass er möglichst wenig Windangriffsfläche hat. Sind die Profile möglichst dünn gewählt, dafür aber in der Breite ein bisschen grösser, also in den Aussenabmessungen.
Trotzdem käme es regelmässig vor, dass der Kranbetrieb wegen starkem Wind muss eingestellt werden. Ein anderes Problem sind Gewitter mit Blitz, das sei vor allem für die Elektronikteile schlecht. Trotz der strengen Prüfungsauflagen gibt es aber auch immer wieder andere Umfälle. Die Gründe können dort ganz verschieden sein. Der Kran steht zum Beispiel schlecht und es passiert etwas. Kranlast fliegt oben runter oder es wird zu viel Last angehängt. Das ist vor allem bei kleinen Kränen ein Problem. Wir steigen noch den Resten vom Kranen darauf. 33 Meter über dem Boden sind wir direkt unter dem Dreharm auf Augenhöhe mit der Laufkatze. Wenn der Thomas Kaufmann einen Steuerungsknopf drückt und sich der gewaltige Kranenarm plötzlich anfängt zu rollen, kann es einem leicht trümmelig werden. Den Kranen am Boden unterprüfen ist eins, aber in luftiger Höhe mit Baukränen hantieren, das ist nicht jedermanns Sache.
Die meisten, die zu uns kommen oder auch sonst bei Kranfirmen arbeiten, das sind irgendwie einfach ein bisschen Freaks, Angefressene, die von Kind her irgendwie schon die Maschine lieben oder halt dann durch einmal mitkommen und so dann auch angefressen werden. Und die meisten bleiben schlussendlich auch beim Job.
Also gibt es den sogenannten Kranvirus, den man irgendwann einfängt?
Ja, den würde ich so sagen. Ja. Aber der Virus ist ungefährlich und auch meistens nicht ansteckend.
Nach dem Abstieg prüft Thomas Kaufmann den zerlegten Kran noch fertig. Je nach Modell geht die Prüfung zwischen einem halben und zwei Tagen. Registrierte Mängel tut man bei einer Revision gerade sofort beheben. Ist ein Kran im Einsatz auf einer Baustelle, wird er im Extremfall abgebrochen und in die Werkstatt gebracht. Der Kranexperte Thomas Kaufmann gibt für seinen revidierten Kran jetzt ein Okay. In wenigen Tagen steht er dann auf irgendeiner Baustelle. Und nach einer Revisionspause von 3 Wochen wird die typische Kranenhupe ankünden, dass der Stahlkoloss wieder seine Arbeit aufnimmt.
Typische Krangeräusch. Das hört man auf der Autobahn eigentlich selten. Bei diesen Baustellen braucht es selten einen Kran. Der Ärger von den Autofahrern ist aber manchmal fast so gross wie ein Kran, wenn auf ihrer Autobahn wieder gebaut wird. Wieso wird denn eigentlich auf unseren Strassen ständig gebaut? Der Vizedirektor vom Bundesamt für Strassen nimmt Stellung, gerade nach der Beautiful South Sailing Solo.
Choppy and tidal waves swirls. You're wondering why there's no one about. At least Captain Scott actually stood on the spot where he planned to put up Union Jack. And though Captain Cook cursed the map that he took, he got near enough for natives' attack. That's how it feels trying to navigate you, even with compass and infinite time. Just when I think I've found some part that's new, I find a flag already up that's not mine.
circling you is journey minus view, exploration without reason or reward. 'Cause when I get near, you use an arrow or spear to prevent my heart ever being short. The earth ain't flat, but it's a simple doormat compared to your unclimbable self. The desolate terrain you have to cross to your brain, just one of your slippery shells. That's how it feels trying to navigate you, even with compass and infinite time. Just when I think I found some part that's new, I find a flag already up that's not mine. And if I ever get close, I need a banner or post to hang your fine first that I'm not. Some voyage may uncover a sister or brother and the friendship that Columbus forgot.
DRS1 mit dem Treffpunkt. Und der Treffpunkt ist heute eine Baustelle. Und viele Autofahrerinnen und Autofahrer kennen sicher das. Sie sind auf der Autobahn und müssen anhalten. Es ist ein Stau. Und der Stau gibt es wegen der Baustelle. Man ärgert sich manchmal. Ich begrüsse jetzt bei mir in der Sendung den Vizedirektor vom Bundesamt für Strassen, ASTA, der Jürgen Rötlisberger. Guten Morgen, Herr Rötlisberger.
Morgen, Frau Holligen.
Ihr seid mit dem Auto auf Zürich gekommen. Habt ihr einen Stau gehabt unterwegs?
Nein, habe ich nicht gehabt, beziehungsweise kurz vor dem Gubrist, aber das ist bald täglich und zwar nicht wegen Baustellen, sondern ausschliesslich wegen Kapazitätsfrage. Also ich hatte keine Baustelle von Bern auf Zürich und wenn ich weitergefahren wäre nach St. Gallen, dann hätte ich in Winterthur genau eine Baustelle gehabt.
Aber eine, die doch für viel Stau sorgt, oder?
Das ist also nicht, das sind nicht unsere Zahlen oder die Aussagen, die wir haben. Aber es ist selbstverständlich, also es muss eine Anforderung sein an uns. Und dort hat, der Automobilist legitime Recht, das von uns zu verlangen, dass wir, die Staus, oder also Behinderung infolge von Baustellen auf ein absolutes Minimum drücken. Tatsache ist aber einfach, dass wir, bei der Nationalstrasse Baustellen nicht nur von der klassischen Sanierung reden, auch, also die klassische Alterung, die, schnell einmal einleuchtet, sondern unsere Nationalstrassen sind im Durchschnitt auch gut 25-jährig. Und in diesen 25 Jahren ist Gesetzgebung und das Normenwesen enorm in einer Entwicklung unterlegen. Und zwar immer richtig Verbesserung von den Standards. Wir haben vorhin gehört von Herrn Bloch von SUMA betreffend die Arbeitssicherheit. Auch dort, das hat natürlich auch seinen Einfluss auf die Ausgestaltung von der Baustelle, aber dann natürlich alles, was richtig Sicherheit, also Auslegung von der Infrastruktur ist und was das Umweltwesen ist, das hat sich enorm verändert. So, dass wir heute von zwei Sachen reden, wenn wir von Nationalstrassenbauten reden. Also einerseits von klassischer Sanierung, aber dann andererseits so von der Umgestaltung, von der Anpassung von dem heutigen Strassenkörper auf die neuen Normen. Und der heutige Strassenkörper sieht wirklich keinen Punkt so aus, wie Strassenkörper eben, der heute noch dort ist, also wo man vor 30 Jahren gebaut hat.
Ich werde jetzt ein bisschen die einzelnen Punkte rausnehmen. Also ich selber bin eine Zugfahrerin, gehöre aber von denen, die mit dem Auto pendeln, immer so ein paar Sachen. Ich werde die euch mal sagen, so ein bisschen zur Bestellung. Nein, jetzt geht der Sommer, ist relativ streng gewesen für Pendlerinnen und Pendler mit den grossen Baustellen im Glarnerland, dann um Bern herum, dann jetzt Zürich oder Winterthur eben die grossen Baustellen. Kann man das nicht ein bisschen besser koordinieren? Also dass nicht gerade während dem Sommer gerade dermassen viel gebaut wird?
Das ist eine berechtigte Frage und wir haben das Ganze angeschaut. Wir haben bis vor 15 Jahren die Disziplin Sanierung Unterhalt ja gar nicht so kennt. Nicht? Das ist eine relativ junge Disziplin und zwar in allen europäischen Ländern und zwar einfach aus dem Alterungsprozess, also von den Infrastrukturen. Vorher ist es vor allem darum gegangen, Infrastrukturen herzustellen und jetzt geht es darum, die Infrastrukturen zu pflegen und eben die langfristige Verfügbarkeit zu sichern. Man hat also so ein bisschen über ein Flickwerk x Baustellen irgendwo, bis so vor 5 bis 8 Jahren, hat man nachher gewechselt und haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir gesagt haben, es müssen möglich sein für uns, dass wir grundsätzlich die Sanierung und eben der Umbau, den ich vorhin erwähnt habe, aufgrund von der neuen Normen, in ein Päckchen packen und das pro Nationalstrassenabschnitt auf etwa eine Länge von 10 bis 15 maximal Kilometer. Und das sind die sogenannten Unterhaltsabschnitte. Man hat also konzentriert lange Baustellen, wo man dann aber alles macht, so dass man für mindestens wieder 15 Jahre, wir arbeiten an der Materialtechnologie schwer dran, zusammen mit der EMPA und der Privatwirtschaft, dass wir die Unterhaltszyklen verlängern können. Im Moment sind es etwa 15 Jahre.
Das heisst, also ein länger Bitz, dafür dann wieder lange Ruhe. Aber warum denn an mehreren Orten so lange Bitze?
Ja gut, also wir haben natürlich eine Nationalstrasse von 1800 Kilometern. Von diesen 1800 Kilometern sind jedes Jahr ungefähr 5-7% unter Baustellen. Das ist nicht zu vermeiden, wenn wir die neuen Normen gelegentlich einmal umgesetzt haben. Also wir könnten so 100 Jahre gehen, aber das kann ja kaum die Idee sein vom Gesetzgeber, sondern der hat klare Vorstellungen. Zum Beispiel im Bereich vom Lärmschutz hat der Gesetzgeber uns ein Limitengesetz von 2015. Und bis 2015 müssen wir unsere Nationalstrassen saniert haben. Und es bleiben immerhin noch 1 Milliarde Franken zu investieren, nur in Lärmschutz. Daneben 1,3 Milliarden in Tunnelsicherheit und in die Störfallverordnung, also das Entwässerungssystem, 600 Millionen. Also das heisst, wir sind gezwungen, die Baustellen zu machen. Einerseits eben wegen der neuen Normen von der Gesetzgeber und andererseits wegen dem Zerfall, schlicht wegen der Sanierung, die selbstverständlich ist.
Und die Koordination, die ist jetzt eben neu beim Bund. Also, das hat jetzt die Hoheit über die Nationalstrasse und nicht mehr Kantone. Jetzt hat man aber manchmal das Gefühl, mit dem Auto so einer Baustelle vorbeifahrt, das geht ja ewig und da wird ja gar nicht geschafft. Warum geht denn das manchmal so lang?
Ja, aber jetzt haben wir das was wir müssen machen, haben wir ein bisschen gehabt und jetzt kommt es zur Frage, wie wir das machen. Und ich kann einfach sagen, wir sind das vielleicht auch mal zu einer Frage, die immer wieder kommt, dann machen es dann die Franzosen und die Deutschen auch so. Und ich kann einfach sagen, ja, wir sind sehr stark koordiniert. Wir sehen uns jährlich auch zu diesem Thema, lernen voneinander. Und sie machen es also gleich mit dieser Philosophie, die grossen Unterhaltsabschnitte zu machen und dann gerade alles zu machen. Jetzt innerhalb der Frage, wie man es denn macht, haben wir bei der Nationalstrassenbaustelle natürlich nicht nur die Bauzeit als Kriterium, sondern immer die Kosten auch noch, das sind Steuergelder. Und schnelles Bauen kostet, also das ist klar, Zweischichtbetrieb ist rund 10-15% teurer als Einschichtbetrieb, aber es kann sich volkswirtschaftlich lohnen. Also wir haben Kosten, wir haben Termine, selbstverständlich ein wesentlicher Punkt. Und dann immer Qualität, Inhalt, das nützt nichts, schnell etwas herzufuddern, auf Deutsch gesagt, sondern wir wollen Qualität, wo man die Unterhaltszyklen von 15 bis 20 Jahren tatsächlich auch kann, realisieren. Und ein viertes ganz wesentliches Element von unseren Nationalstrassenbauten, im Gegensatz zum Beispiel zu Hochbaubaustellen, das ist die Arbeits- und vor allem die Verkehrssicherheit. Also wir müssen zu allen Tageszeiten, zu allen Witterungsverhältnissen die Arbeitssicherheit können garantieren und auch die Verkehrssicherheit. Und bei unseren Baustellen ist natürlich die Geschwindigkeit nicht null, sondern die ist zwischen 80 und 100 km pro Stunde.
Mhm. Jetzt gibt es etwas wie eine Baustellenmiete, die ihr habt eingeführt, also dass die Unternehmen Miete zahlen für die Baustelle, für dass sie einen Anreiz haben, schnell zu arbeiten. Wie genau funktioniert das?
Ja, also das erste Anforderungskriterium gilt uns, dem Bauherr, nämlich die Projekte so ausgestalten, dass sie intelligent können realisiert werden. Das ist unsere Anforderung, die müssen wir erfüllen. Und die zweite ist, nachher gehen wir auf den Markt und verlangen Offerten vom Markt. Das klappt dann gut. Und dort geht es natürlich dann wieder darum, gewisse Treibersysteme einzuführen. Das können sein Bonus-Malus, das hat man vor allem früher gemacht, also auf das Unternehmerprogramm. Wenn er uns zum Beispiel sagt, ich bin im August fertig, dann sagen wir, wenn du 2 Wochen vorher fertig bist, hast du so viel pro Tag zu gut und entsprechend, wenn du weniger schnell fertig bist, hast du so viel zu zahlen. Die Vermietung von der Fahrbahn wenden wir an seit etwa 5 Jahren und zum Beispiel die Deutschen sind begeistert von diesem Instrument und will das bei sich jetzt auch anwenden. Das heisst also, der Unternehmer zahlt für jeden Tag, wo er für Behinderungen sorgt, in unserem Auftrag, zahlt er unsere Miete. Und die ist zwischen 20 und 30.000 Franken pro Tag. Und das ist natürlich ein sehr starkes Treiberelement. Umgekehrt heisst das eben, wenn er früher fertig ist, spart er Miete. Und er tut die Miete natürlich einrechnen in seine Offerte. Geht also von einer gewissen Bauzeit aus. In dem Sinn ist das nichts anderes als das Monetarisieren von einem Vergabekriterium Bauzeiten.
Treff hat schon die volkswirtschaftlichen Kosten angesprochen vom Stau. Aber die sind bei 1,2 Milliarden Franken pro Jahr. Natürlich, Stau ist nicht nur wegen der Baustelle verursacht, sondern vor allem wegen der Verkehrsüberlastung. Volkswirtschaftliche Kosten, das heisst zum Beispiel, dass Leute, die arbeiten sollten, eben im Stau stehen und nicht können arbeiten. Das ist jetzt auch ein Thema in der Politik. Es ist gerade ein parlamentarischer Vorstoss vom TCN-Ständerat eingereicht worden, der eben verlangt, dass eine doppelschichtig geschaffen wird und dass immer 4 Spuren offen sollen sein. Ist das möglich?
Ja und nein. Also grundsätzlich sind wir mal froh um einen politischen Support, den wir da werden bekommen. Das Problem ist sehr vielschichtig, oder? Es nützt natürlich nichts, wenn der Bauunternehmer, der dann den Auftrag hat, für uns einfach 2 Schichten auf die Piste stellt. Sondern dann muss die ganze Produktionskette muss dann mitspielen. Und da kommt man auch schon mal an Grenzen vom Recht. Also beispielsweise haben stationäre Betonaufbereitungsanlagen, Belagsanlagen, die sind einem Aufbau, also Umweltverträglichkeitsbericht unterworfen gewesen, wo man sie hat erstellt. Und dort sind auch Betriebsseiten drin. Und in der Regel gehen die nicht nächtens, sondern eben auf Tageszeit, also 10 bis 5 oder 6 in dieser Grössenordnung. Zweitens sind die Lärmgrenzwerte, wo man einfach muss sehen, also man hat in der Nacht ganz andere Lärmgrenzwerte als am Tag, das hat der Gesetzgeber so wollen. Dritte ist das Nachtfahrverbot, wobei wir das für auf der Baustelle selber nicht haben, das Problem, aber natürlich auch bei der Produktionskette im Zulieferbetrieb. Daneben muss ich auch sagen, ist als weiteres Problem der Schweizer Baumarkt, der nicht ganz so einfach auf Zweischichtbetrieb antwortet, weil das verlangt natürlich enorme Mittel, personelle, aber auch maschinelle Mittel. Und unsere Arbeitsgemeinschaften, die sind natürlich in der Regel zusammengesetzt aus mehreren mittleren Unternehmern und eher selten aus 2, 3 grossen. In dem Sinn müssen wir auch darauf achten, und das ist uns auch ein Anliegen, dass der Schweizer Markt kann antworten auf unsere Art von Submissionen. Und in dem Sinn ist der systematisch angewendete Zweischichtbetrieb ist nicht zweckmässig. Aber natürlich bei den grossen Baustellen in den Agglomerationsgebieten kann das durchaus eine Lösung sein.
Also Baustellen auf der Autobahn, ein Thema, das über die Autobahn ausgeht und sicher auch in Zukunft noch einiges zu reden wird. Danke, Herr Jürg Rötlisberger, Vizedirektor vom Bundesamt für Strassen, Astra. Merci vielmals.
Merci euch.
Gute Heimreise übrigens, mit dem Auto. Baustellen ist das Thema heute im Treffpunkt auf der RSS. Es geht aber nicht nur um die handfesten Baustellen. In der nächsten Stunde wechseln wir ein bisschen die Ebene. Wir schauen uns nämlich die Baustelle-Leben an. Das Leben ist eine Baustelle. Warum dass das gut ist, das sagen wir nicht. Guten Morgen, das ist der Treffpunkt auf DRS1. Geht es noch gut? Oder steht ihr gerade ein bisschen an? Habt ihr eine Baustelle in eurem Leben? Kommt nicht mehr weiter? Dann kann ich euch beruhigen. So Baustellen sind wichtig für unsere Entwicklung, sagen die Fachleute. Wieso dass das so ist, erfahren wir in dieser Stunde. Zuerst möchte ich aber wissen, wieso eigentlich dass die Buben Bauchklötze staunen, wenn sie an einer Baustelle zuschauen und die Mädchen in der Regel zügig weiterlaufen. Von wo kommt die Faszination für einen Backer bei den Buben? Und ist es wirklich nur bei den Buben? Bubentraum Backer? Fragezeichen. Das erfahren wir als nächstes. Am Mikrofon, Mami von 2 Buben und darum Baustellen erprobt, Simon Huldiger. Don't you know it's the same sad situation? Treffpunkt auf DRS1. Ich glaube, jede Bubenmama pflichtet mir bei. Man kommt nicht an einer Baustelle vorbei, ohne anzuhalten und zuzuschauen. Der Bagger, der Kram, die Walze, herrlich. Ist das ein reines Bubenphänomen? Steht Buben auf Bagger und Mädchen auf Baby? Meine Kollegin Sandra Büchi ist im Kindergarten zu Kloten und hat dort geschaut, mit was jetzt die Kinder so spielen.
Tobias, wir sitzen jetzt im Sandkasten da im Kindergarten zu Kloten. Du hast ein cooles T-Shirt da mit Bob, der Baumeister. Wie findest du den?
Nicht cool.
Nicht cool?
Ja.
Warum?
Einfach.
Hast du es anlegen, das T-Shirt?
Ja.
Von Mami aus oder vom Papi aus?
Papi aus.
Aber selber so ein bisschen bauen, tust du das gern?
Ja.
Wie findest denn du Backo selber?
Cool.
Was gefällt dir denn an so einem Backo?
So da hinten aufklappen.
Navid, wie ist das bei dir? Findest du Backo lässig?
Ja.
Was gefällt dir denn an so einem grossen Kran?
Mir gefällt es, weil geht die Kran runter.
Wolltest du denn einmal auf einer grossen Baustelle arbeiten können?
Ja.
Mit was spielst du am liebsten?
Ich spiele am liebsten mit Auto.
Mit den Buben bin ich jetzt vorher ja draußen gsi im Sandkasten, wo wollen wir hergehen, zum zusammen reden.
Hey, los geht's.
Ich auch.
Vom Klettergerüst. In der Babyhaus.
Beim Babyhaus? Wenn wir mal zum Babyhaus gehen? Gut. Dann sind wir hier beim Babyhaus. Spielst du auch selber mit Babys?
Ich mache jetzt eine Kette machen.
Und sonst, wenn du am Kette machen bist?
Dann mache ich einfach mal oder so.
Gefallen denn dir auch Backen und Kranen?
Ja.
Was findest du daran lässig?
Schaufeln.
Chiara, mit was spielst denn du gern?
Kette.
Kette machen? Ja, du hast eigentlich auch zu sagen, bauen. Wie ist denn das im Sandkasten? Was spielst du dort, Chiara?
Mit allen Sachen, die in den Sandkasten sind.
Also im Fall auch mit Backer und Kranen spielst?
Ja.
Was gefällt dir denn am Backer und am Kranen?
Weil es lustig ist, wegen dem Sand, immer rauf und runter.
Wenn du mal gross bist, willst du schon mal auf einer richtigen Baustelle arbeiten? Das denn doch nicht. Julia, wie ist denn das bei dir? Mit was spielst du am liebsten?
Malen.
Backer und Kranen? Spielst du mit dem gern?
Nein.
Nur malen, aber ja, kein Backer und kein Kranen in dem Fall für dich, Julia, hä?
Ja.
Gut, jetzt würde ich natürlich das mal von der Frau Grimm, der Kindergärtnerin, genau wissen, wie sie das sieht. Frau Grimm, Sie sind schon seit 7 Jahren Kindergärtnerin. Wie haben Sie jetzt das bis jetzt so erlebt? Ist es wirklich so, Buben spielen lieber mit Autos, Backer, Kranen und Mädchen sind lieber im Babyecken?
Grundsätzlich finde ich ja. Grundsätzlich sehe ich, dass die Mädchen tendenziell eher soziale Spiele im Babyecken spielen oder mit den Puppen oder halt auch malen tun. Und die Buben eher auf dem grobmotorischen Bereich, also bauen, Lego spielen mit Autos. Tendenziell sehe ich das so, ja.
Sie beobachten also ganz klar, dass eben mehr Mädchen eben mit Babys spielen, Buben mit Lego backen und so weiter. Hat sich das aber auch in den letzten Jahren ein bisschen verändert, dass es doch eine grössere Durchmischung gibt?
Ja, ich stelle das fest, dass jetzt gerade in meiner Klasse, die ich jetzt habe, dass es innere Durchmischung gibt, dass die Mädchen auch einmal mit den Lego spielen, mit den Buben zusammen. Und ich habe zum Teil schon Mädchen, die wissen, was sie wollen, die stark sind, die gerne grobe Sachen machen, gerne bauen tun und mit den Lego spielen. Aber auch Buben, die sich dann einmal unter die Mädchen mischen und mit ihnen Baby spielen oder im Babyecken.
Achten Sie ein bisschen darauf, auf die Durchmischung?
Es ist nicht so, dass ich ihnen vorschreibe, was sie spielen sollen. Also, aber allen Kindern steht das Angebot offen. Und ich finde es eigentlich noch interessant zu beobachten, was sie dann wählen aus dem Angebot.
sehr interessant, was sie eben auswählen, wenn es ein Angebot gibt. Ich begrüsse jetzt bei mir im Studio Marlies Küng von der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz. Sie leitet dort Professur Entwicklungspsychologie und Pädagogik im Kindesalter. Guten Morgen, Frau Küng.
Guten Morgen, Frau Holiger.
Wir haben jetzt das gehört. Eben die Kindergärtnerin sagt, tendenziell sei es wirklich eher so, dass Buben bauen und die Mädchen mit den Babys spielen. An was liegt das?
Das ist eine schwierige Frage, die Sie mir stellen. Also auf der einen Seite könnte man ja sagen, das hat die Erziehung gemacht. Wenn man das aber so argumentiert, dann wäre die Erziehung sehr mächtig, sehr effizient. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, wenn ich jetzt also ein bisschen pointiert formuliere, das liegt in den Genen. Das ist aber auch wieder falsch, weil Gene bestimmen uns nicht, sie beeinflussen uns.
Also wenn es nicht der Zeug ist und nicht Gen, was ist es denn in dem Fall?
Ja, da gibt es ganz... Also ich denke, grundsätzlich ist einfach wichtig, dass Umwelt und Anlage, dass das zusammenwirkt. Und jetzt gibt es eine sehr interessante These von der Doris Bischof Köhler. Die hat ein sehr interessantes Buch geschrieben und ist dieser Frage nachgegangen. Und ein Argumentationsstrang wäre da, das ist so von der Evolutionsbiologie her, dass eigentlich... Frau sehr, sehr viel investiert in ein Neugeborenes, schon in der Schwangerschaft. Und investieren meine ich jetzt mit Liebe, Energie, Aufwand, Kraft. Das heisst, und nachher auch das Kind, dass es gedeiht. Das heisst, die Frau ist eigentlich sehr auf Beziehung, auf Fürsorglichkeit, auf Emotionalität ausgerichtet, durch das, dass sie eben die Fähigkeit hat, zu gebären. Jetzt der Mann hat ja auch das Interesse, seine Gene weiterzugeben, dass sein Potenzial weiterlebt. Und er hat aber dann eigentlich das Problem, dass er muss andere Männer verdrängen, er muss kämpfen, dass er sein Genmaterial kann weitergeben und ist so nach der Doris Bischof Köhler eigentlich auf Wettbewerb aus, auf Dominanz aus. Ich habe jetzt das natürlich ein bisschen verkürzt dargestellt, das müsste man viel weiter ausführen. Aber das wäre so eine These.
Bleiben wir noch bei dieser These, wir werden die dann auch noch kurz hinterfragen. Aber warum, also was kann man denn aus dem ableiten, warum spielen denn Buben mit Bagger? Wo ist denn da nachher noch der Zusammenhang zum Bagger?
Ja, also ich glaube auf der einen Seite, übrigens möchte ich noch etwas ganz Wichtiges sagen, bevor ich Antwort gebe. Wenn wir jetzt über Spiel reden, reden wir über 250 Millionen Kinder auf der Welt, die nicht spielen, weil die nämlich arbeiten.
Das ist ein interessanter Gedanke.
Ja, die entwicklungspsychologische Literatur schweigt eigentlich zu dem. Jetzt haben Sie mich gefragt, warum spielen denn Buben mit Bagger? Also man kann sicher mal sagen, mit Bagger haben wir ja vorher auch gehört bei meinen beiden Vorrednern, man kann Operationen vollbringen, man kann Sachen abtragen, man kann ganze Gelände umgestalten. Und das ist sicher einmal etwas, wo da kommt man sich gut vor. Das gibt Kraft. Hingegen, wenn Mädchen mit dem Baby spielen, dann ist das weniger, wie soll ich das sagen, raumumgreifend. Das will ich mal so formulieren.
Also eben mehr das soziale Spiel.
Genau.
Jetzt haben wir vorhin die Kindergärtnerin gehört, die hat gesagt, sie beobachtet, dass sich das aber auch ein bisschen verändere. Jetzt sind auch die Rollenmodelle nicht mehr so starr, wie ihr es eben auch beschrieben habt. Die Frau, die fürsorglich daheim ist, der Mann, der Ernährer, der rausgeht, im Konkurrenzkampf steht. Das hat sich zum Glück auch ein bisschen weit aufgeweicht. Hat das eben dann auch Einfluss auf das Spielverhalten?
Also nochmal eine Präzisierung, ich glaube so plakativ, wenn ich es so gesagt habe, habe ich es nicht so gemeint, dann würden wir ja eigentlich zurückfallen. Ich glaube, tatsächlich ist es so, dass da vieles sich am Wandeln ist, zum Glück. Aber schon mit, ich will das einfach noch sagen, schon mit 26 Monaten tun Kinder geschlechtsspezifische Aktivitäten wählen. Und mit 26 Monaten, das ist sehr, sehr früh, da hat das Kind eigentlich noch keine Konstanz vorhanden, bin ich ein Mädchen oder ein Bub. Das heisst, das ist doch sehr, sehr früh. Und das deutet meiner Ansicht nach auch noch auf andere Faktoren ein als auf Rollenmodelle. Ich meine, sehr schön ist, bei dem Bub vorher war, beim Kindergärtner, er gesagt, ja, er hat ein T-Shirt da, Baumeister cool. Und dann hat er die Reporterin gefragt, gefällt dir das? Und dann sagt er nein. Und dann fragt sie, und warum nicht? Und dann hat er gesagt, ja, der Papi hat es wollen. Also, da ist dann wieder die Sozialisationsinstanz von der Familie, wo der Vater, der Papi, will, dass sein kleiner Bub ein T-Shirt anlegt, das angeschrieben ist mit Baumeister. Er würde das nicht machen.
Eben, und das Barbie-T-Shirt hätte er auch nicht so gerne, der Vater, wenn er das würde anlegen. Also, das ist doch sehr spannend. Das zeigt eben, dass das geschlechterspezifische Spiel so früh anfängt, dass eben da doch irgendetwas in uns innen schon ist, was nicht mit Erziehung quasi gesteuert werden kann. Ihr liebt bei uns, Frau Küng, in der Sendung, wo wir reden jetzt über Baustellen, die nicht Buben und nicht Mädchen betreffen, sondern alle, nämlich das Leben Baustellen. Immer wieder kommen wir in Situationen, wo wir finden, wie geht es jetzt weiter, es bricht alles zusammen oder es wird etwas ganz Neues entstehen. Baustellen leben, über das reden wir nach dem Bernie Paul. Treffpunkt auf der Seis mit einer spannenden Frage. Was ist jetzt genau in den Genen? Was ist anerzogen? Spielen die Buben mit den Backer, die es Väter so wollen? Oder ist das irgendwo eben schon angelegt? Über das haben wir geredet mit der Marlies Küng von der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz, von der Professur Entwicklungspsychologie und Pädagogik im Kindesalter. Frau Küng, was wir noch nicht besprochen haben, ist quasi die Unterstützung der Kinder in ihrem geschlechtsspezifischen Verhalten. Welche Rolle spielt denn die?
Also ich glaube, ich würde jetzt mal so als These formulieren, Buben, die Mädchenspiel bevorzugen, die werden schnell zurückgepfiffen.
Von den Vätern?
Von der Umwelt und von den Vätern. Also man weiss zum Beispiel, dass Väter Buben verstärken, also bekräftigen, wenn sie geschlechtsspezifische Aktivitäten und Spielzeuge wählen. Hingegen Mütter, Frauen, die bekräftigen, verstärken Buben, wenn sie geschlechtsneutrale Spielzeuge und Aktivitäten wählen. Das heisst, Buben haben es in dem Punkt eigentlich schwieriger. Sie werden rigider geformt und also von den Vätern aus. Das ist wichtig.
Hat das jetzt eine Auswirkung, wenn wir es von den Kindern lösen, auf die Erwachsenen gehen, auch auf die Widerstandskraft jetzt im Erwachsenenleben? Wir reden jetzt vom Baustellenleben, also es gibt viele Situationen, wo man so an Baustellen herkommt. Hat jetzt die Entwicklung im Kindesalter, jetzt gerade bei den Rollenbildern bleiben, einen Einfluss auf die Widerstandskraft?
In der Entwicklungspsychologie ist eigentlich ein Begriff in letzter Zeit sehr wichtig geworden, und zwar ist das Resilienz. Resilienz heisst eigentlich Kraft, die Widerstandsfähigkeit, auch unter Belastungen können gut weiterzuleben. Und man weiss zum Beispiel, dass Buben und Mädchen, die wenig eng sind in Bezug auf Auswahl von geschlechtsspezifischen Aktivitäten und Spielzeugen, dass die widerständiger sind, dass die kräftiger sind, dass die offensichtlich mit Belastungen besser umgehen können. Und das würde ja eigentlich schon heissen, jetzt wenn ich von der Erziehung her denke, möglichst wenig Strafen, möglichst wenn Kind, Mädchen und Buben jetzt Spielzeuge oder Aktivitäten quasi vom anderen Geschlecht wählen, sondern möglichst viel Unterstützung für ganz viele Erfahrungen.
Das Leben ist eine Baustelle, Frau Küng. Könnt ihr das so unterschreiben, die Aussage?
Ja. Ich habe ein paar Leute gefragt, ist das Leben für dich eine Baustelle? Und dann jemand gesagt, ja klar ist das eine Baustelle. Und jemand anderes gesagt, nein, das Leben ist ein Fluss. Ich würde jetzt hier sagen, das Leben verläuft zwischen der Zeugung und dem Tod.
Und dazwischen hat es ein paar Baustellen.
Ja, dazwischen würde ich sagen, hat sehr viele Sachen, die in einer Baustelle auch vorkommen. Nämlich sehr, sehr viele Veränderungen. Veränderungen in der Entwicklungspsychologie überlegen wir immer, was haben Veränderungen für eine Auswirkung. Und zwar Veränderungen geht es eigentlich darum, man kann etwas aufbauen. Nehmen Sie mal Motorik. Ich meine, bis ein Kind läuft, das ist unglaublich, die Prozesse, die hier ablaufen. Und am Ende des Lebens, bei alternden Menschen, ist genau das Laufen ein ganz grosses Problem. Also, Leben heisst eigentlich aufbauen, gewinnen und gleichzeitig auch wieder abbauen, verlieren.
Da gibt es aber auch punktuelle Baustellen, würde ich jetzt mal sagen, wenn es Veränderungen gibt im Leben, jetzt vielleicht nicht so umfassend wie lernen laufen, sondern vielleicht ein Jobwechsel oder vielleicht eine Beziehung, die zu Ende geht. Baustellen, Veränderungen, die man antrifft im Leben, wie bedeutend sind die für unsere Entwicklung?
Also ich würde mal sagen, grundsätzlich alle Übergänge sind höchst risikoreich. Also der Übergang nur schon vom Mutterleib, wenn man das Licht von der Welt erblickt. Also schon das. Nachher der Schuleintritt, Pubertät, Elternschaft, Partnerschaften. Ob man das als Baustelle bezeichnen will, mir ist es ein bisschen technisch, weil bei einer Baustelle gibt es nämlich einen Unternehmer. Und es gibt einen Plan, es gibt eine Architektin, einen Architekt. Und wenn ich vorher gehört habe, bei der Suva, die gehen kontrollieren, ob alles läuft. In meinem Leben ist noch nie jemand gekommen und hat kontrolliert, wie mein Leben läuft.
Das stimmt, aber eben, wir bleiben jetzt gleich noch ein bisschen bei diesem Bild Baustein, weil nämlich die Hörerinnen und Hörer daheim noch aufrufen. Da hat es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Eben, es gibt Situationen im Leben, wo sich einiges tut, wo es Veränderungen gibt. Ob es ein Baustein sei oder eben ein Fluss, wo vielleicht in neue Gewässer überfließt, das lassen wir offen. Das Bild kann man sicher anpassen. Wie ist das bei euch daheim? Kennt ihr die Erfahrungen? Läutet uns doch jetzt an auf 0848 440 222. Hat sich in der Phase von eurem Leben einiges
Neues da? Hat es Veränderungen gegeben? Ist Neues entstanden vielleicht? Wie seid ihr mit dem umgegangen? 0848 440 222. Oder ihr könnt uns auch ein Mail schicken, studio@drs1.ch. studio@drs1.ch. Wo habt ihr in eurem Leben eine Baustelle oder eine Baustelle gehabt? Frau Künge, Erziehungswissenschaftlerin, was sind denn jetzt so die typischen Lebensphasen, die prägt sind, die vielen Veränderungen, kann man das sagen?
Ja, also ich denke, Kindheit ist außerordentlich prägt von sehr, sehr viel Veränderungen. Wenn wir nur mal das Wachstum anschauen, also wirklich als biologisches Wachstum, dann, wenn ich daran denke, alle Funktionen erwerben, bis ein Kind kann denken, Ursache und Wirkung, das sind ja unheimlich viele Prozesse. Da denke ich mich, das ist sehr, sehr viel Veränderungen. Im Erwachsenensein denke ich mich dann eher, das wird auch in der Literatur so gesagt, da geht es eher um Erhalten, Wiederherstellen. Nehmen wir jetzt gerade Beziehungen, das war Stichwort vorher, das sie gegeben haben. Man muss natürlich auch im Kindesalter schon mit Verlust von Beziehungen umgehen, aber ich denke, Beziehungen gestalten, nachher in Partnerschaften, dort ist ja viel eher das Problem, es geht etwas auseinander, es bricht, und wir wollen wieder eine neue Beziehung eingehen, wir wollen etwas aufrechterhalten, wir wollen etwas stabilisieren.
Gibt es Strategien, wie man mit so Veränderungen, mit so Baustellen kann umgehen?
Ja, habe ich mir ein bisschen überlegt, was könnte man denn da Vernünftiges dazu sagen. Es gibt natürlich sehr viele Strategien, man könnte jeden Lebensratgeber holen. Ich glaube, es sind ein paar Sachen wichtig. Einmal das Problem, das einem da entgegenkommt, wirklich zu verstehen. Wirklich zu verstehen. Ich glaube, man kann ein Problem nur lösen oder angehen, wenn man es versteht. Auch wenn es ein eigenes ist. Ein zweiter Punkt eigentlich, der wichtig ist, ein Problem, das ich habe, ein Ereignis, das an mich herkommt und mich erschüttert, das muss für mich irgendwie Sinn machen. Ohne Sinn finde ich auch keine Lösung.
Aber wie kann denn etwas, das einem erschüttert, Sinn machen, gerade im Moment? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt?
Ja, im Augenblick natürlich ist es immer schwierig, wenn ich gerade da bin, ich muss ja, es passiert mir etwas und ich kann nicht 3 Monate vorausgehen und sagen, ah, wie tue ich das in 3 Monaten dann anschauen. Aber ich glaube, da können einem auch Freunde, Freundinnen helfen, indem dass man mit ihnen redet, mit neuen Menschen austauscht, wo einfach sagen, ja, aber macht das nicht doch Sinn, dass dir jetzt das passiert ist. Weil wenn ich keinen Sinn sehe, bin ich auch zutiefst nicht motiviert, etwas anzugehen. Ich kann es nicht lösen. Es bleibt dann wie so schicksalshaft einfach da vorhanden. Und ich bin ein Opfer von meinem Leben. Und so verstehe ich das Leben nicht.
Also quasi, man ist nicht mehr der Baumeister von seiner persönlichen Baustelle, sozusagen. Wenn wir wieder bei diesem Bild bleiben. Ich bin jetzt gespannt, was ihr, Hörerinnen und Hörer, für Erlebnisse hatte, für Baustellen in eurem Leben. Eure Geschichten hören wir in etwa 7 Minuten am Treffpunkt auf der RS1. 0848 440 222.
Désirer l'amour, le donner par-dessus tout.
Der Treffpunkt auf der Seis. Wir reden über Veränderungen im Leben, die einem erschüttern, die einem aber auch weiterbringen. Ihr habt uns anrufen. Am Telefon begrüsse ich jetzt Frau Deredinger von Flims. Guten Morgen, Frau Deredinger.
Guten Morgen, Frau Huliger.
Euch ist etwas passiert oder euer Leben ist erschüttert worden durch sehr ein tragisches Ereignis. Ihr habt eure Schwester verloren, hat sie auch in den Tod begleitet. Frau Deredinger, das war vor 2 Jahren. Erzählt uns von dieser Zeit.
Ja. Also eigentlich müsste ich sagen, angefangen hat es 10 Jahre voran, weil die Gespräche, die sind mit den Jahren intensiver geworden. Und ich meinerseits habe gemerkt, dass mein Leben sich nicht sofort merklich ganz verändert hat. Also ich bin heute jemand ganz anderer durch die Gespräche. Und meine Schwester hat leider von all dem nichts können mitnehmen. Es war schwer depressiv gewesen. Und ihr hat es jetzt, also es hat ihr sehr viel gebracht, unsere Gespräche, aber ihr Leben hat es nicht verändert, aber meins.
Wie denn, Frau Deredinger, könnt ihr das sagen?
Das ist so gewesen. Ich bin sehr eifersüchtig gewesen, sehr unnahbar, nicht ansprechbar, also, und habe sofort hinter jedem etwas vermutet. Und das hat sich vollkommen verändert. Ich bin weder das eine, was ich jetzt hier aufgezählt habe. Ich bin in ein ganz anderes Leben gekommen, das offen ist, wo ich auf die Leute zugehen kann, wo einfacher geworden ist. Und da, ich glaube, da hat man sehr selten die Möglichkeit, dass sich so etwas verändert, so stark. Und ich konnte mit dieser Veränderung auch offen können umgehen.
Also quasi euch wie neu lernen kennen und neu mit euch lernen leben. Und wie gelingt euch das?
Ja, indem ich das einfach weiterführe, weil jetzt ja die Schwester nicht mehr rum ist. Ich habe eine Tochter, mit der kann ich fantastisch reden und sie hat auch eine grosse Erfahrung, weil sie das gelernt hat. Und ich habe eigentlich nur profitiert davon und ich fühle mich sehr, sehr wohl.
Ich werde unsere Erziehungswissenschaftlerin Frau Küng noch beiziehen. Frau Küng, ich denke, der Tod ist sicher eine enorme Erschütterung von einem Leben. Wir haben sehr eindrücklich gehört von der Frau Deredinger, wie sie quasi aus dem tragischen Ereignis so eine Chance hat daraus herausgesehen. Wie typisch ist jetzt das?
Ja, also ich glaube, das, was Frau Deredinger vorher gesagt hat, zeigt nochmal eine sehr schön, dass eigentlich unser Leben prägt ist, immer wieder von total wichtige Entwicklungsaufgaben und sterben, sich dem gewahr werden, dass wir müssen sterben, das ist eine von diesen wichtigen Entwicklungsaufgaben. Und mich dünkt das Gespräch oder als die Aussage von dieser Hörerin hat auch noch gesagt, dass eigentlich, dass es das gleiche Ereignis dort Menschen total unterschiedlich verarbeiten. Ihre Schwester ist es offenbar schwer gefallen, so habe ich jetzt, das ist eine Interpretation. Ich sage das, ich bin keine Therapeutin, das möchte ich noch vorausschicken. Und sie selber hat können etwas ganz Gewinnbringendes aus dieser Erfahrung machen.
Und eben auch, wie sie gesagt hat, dass man muss quasi einen Sinn sehen in dem, was ihm passiert, für das einem eben auch weiterbringt und einem auch stärkt. Von diesen Dingen, merci vielmals, dass ihr uns angerufen.
Ja, ist gut.
Ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Ja, danke
vielmals.
Ade, Frau Deredinger. Dann gehen wir zu der Frau Schneider. Guten Morgen, Frau Schneider.
Guten Morgen, Frau Huliger.
Wie geht es eurem Bein?
Ja, es geht jetzt ganz gut. Ich habe jetzt langsam Land in Sicht.
Du doch mal die Geschichte erzählen, Frau Schneider.
Ja, also ich bin am 16. August 3 Tage im Valle Grande bei Domodossola unterwegs gewesen, mit dem Messatz in einer Gruppe. Und dann ist am 3. Tag eigentlich sozusagen fast auf dem Heimweg. Wir hatten gerade die höchsten Punkte überwunden gehabt und dann Mittagsrast gehalten und dann ist eigentlich 100 Meter nachher bin ich in ein Loch hineintrampelt, wo man nicht gesehen hat. Es war von Gras überwachsen gewesen. Und mir hat zuerst der rechte Bein ins Loch genommen und der linke hat es dann einfach so nachgezogen und umgedreht und ich bin mit dem ganzen Gewicht draufgefallen.
Und ich habe einfach nur noch geschrien und es ist einfach gerade auf die Seite gelampert.
Also gebrochen?
Ja, beim Knöchel zu, beim linken Bein. Und dann hat es eine Helirettung gegeben. Und
also recht dramatisch. Was hat jetzt Frau Schneider das Ereignis mit eurem Leben gemacht?
Ja, da fragt man sich einfach das erste Mal grosse Scheisse, oder? Wieso hat jetzt das hätte jetzt sicher nicht müssen passieren und da wird man zuerst wütig und nein, also jetzt ist es so schön gewesen, oder? Und dann noch irgendwann muss man es akzeptieren, es ist jetzt halt so, was willst du machen, musst nach vorne schauen und jetzt schauen, dass alles wieder gut kommt und dann schlussendlich hinterfrage ich mich, aber was hat das, wieso hat es denn wirklich müssen passieren, was hat das jetzt mit meinem Leben im Moment gerade zu tun, weil ich bin jemand, wo sich immer hinterfragt und immer sich fragt, ich schaue es nicht als Schicksal an, oder? Es hat etwas einfach mit meiner momentanen Situation zu tun. Ich tue mich vielleicht fast ein bisschen zu fest hinterfragen und also bei mir ist jetzt im Prinzip so eine mögliche Antwort ist gewesen, ich bin ein bisschen zu eingleisig gefahren. Ich habe fast nur noch meine Berge gesehen, oder? Und fit bleiben und ich bin eben gerade seit 2 Jahren pensioniert und denke immer, ich will mich fit halten und dann, wie älter das man wird, wie mehr Training braucht man für da, oder? Und einfach immer ein bisschen zu viel.
Ein bisschen zu viel von euch
ich
verlangt.
Denke, es geht in die Richtung.
Also ein Ereignis wie ein Beinbruch, ob bei euch ganz grundlegende Fragen ausgelöst hat. Unsere Erziehungswissenschaftlerin im Studio, die Frau Küng, hat sich ganz einen Haufen Notizen gemacht. Ich glaube, dass sie viele Punkte drin schmunzelt, wo euch Stoff geben, zum Reden.
Ja, tatsächlich. Und zwar, weil ich das selber erlebt habe in dem Vorsommer. Eigentlich fast identisch, nur noch ein bisschen dramatischer. Und,
Arm hat es euch getüpft,
ja, oder? Ziemlich stark, ja. Und was hat es mir für einen Sinn gemacht? Ich habe plötzlich unglaublich viel Zeit gehabt. Ich habe unglaublich viel Zeit gehabt, habe seit langem nicht mehr so meinen Rhythmus gehen können, Sachen lesen, die ich nicht mehr gelesen habe. Also, das war der Sinn gewesen. Jetzt für mich persönlich. Und ich will noch etwas sagen. Ich habe vorher in der Sendung gesagt, dass eigentlich das Lernen laufen ganz wichtig ist. Und dass es am Schluss vom Leben bei älteren Menschen schwierig ist, das Laufen. Auch in der Phase, so 60 aufwärts, werden die Stürze auch häufiger. Also das ist etwas, was man auch bestätigen kann. Das kann passieren. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht so viel nach Sinn fragen. Das ist einfach, jeder Unfall ist unnötig. Es war ein Zusammentreffen von ganz unglücklichen Zufällen. Aber die Hörerin hat jetzt eigentlich ganz viel Zeit. Und ich würde ihr sagen, geniessen Sie doch die Zeit.
Ja.
Frau Schneider hat auch noch gesagt, dass sie quasi das angenommen. Sie hat gesagt, also jetzt ist mir das passiert, hat das akzeptiert. Wie wichtig ist das, dass man vielleicht in einem Moment von Veränderungen, von einer Krise vielleicht auch, lernt, das anzunehmen?
Ich denke, das ist ganz wichtig. Wenn wir schauen, was haltet uns gesund oder wie können wir Belastungen vertragen, dann ist eigentlich die Einstellung zu einem Ereignis ist fundamental.
Also eine positive Einstellung probieren zu generieren, wie dass man das machen kann, über das wollen wir dann noch reden, ist sicher eine schwierige Frage. Frau Schneider, ich danke Ihnen herzlich und hoffe, ihr könnt die Zeit ein bisschen geniessen. Klingt nicht das, meint ihr?
Ja, das ist noch ein neuer Aspekt, dass mit der viel Zeit hat. Das habe ich eigentlich auch realisiert. Und was ich einfach noch möchte sagen, ich habe auch ein Erlebnis gemacht, dass ich ganz viel Hilfe jetzt hatte in dieser Zeit und dass ich nähere Kontakte knüpfen konnte zu den Kolleginnen, wo ich dann immer mit ihnen unterwegs bin. Und ich denke, es hat eine Bedeutung gehabt, auch für die ganze Gruppe, oder? Da hat man andere Gespräche geführt und wir sind einander auf eine andere Art noch begegnet.
Frau Schneider, also eure Baustelle in dem Fall, wo trotz der Schmerzen auch Positives gebracht hat. Ja. Ich danke euch vielmals. Und ihr habt auch viel Zeit zum Radio hören. Hat zum Beispiel den Treffpunkt auf der SES. Macht's so, gut. Gute Besserung. Ade, Frau Schneider.
Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Das Leben ist eine Baustelle. Das Thema heute im Treffpunkt. Oder man kann einfach sagen, das Leben ist gespickt mit verschiedenen Baustellen, verschiedenen Veränderungen. Ihr könnt uns anrufen, Mail schicken. Die Produzentin von der Sendung, Martina Schneider, hat die Mail angeschaut. Martina, was ist jetzt da reingekommen?
Ich will eins rauspicken von der Alexandra Ruess. Und sie hat geschrieben, ihre grosse Riesenbaustelle, die hat eigentlich vor ein paar Jahren angefangen, wo ihr Mann sich von ihr getrennt hat. Und das eine hat dann quasi gerade die nächste Baustelle aufgemacht, weil sie sich getrennt haben, hat sie sich dann wieder im Beruf müssen finden und einen Job finden. Und das hat ihr Mühe gemacht. Also das ist so ein bisschen der Job, dann die nächste Baustelle, wo sie sagt, vielleicht ist denn die mal aufgeräumt, wenn mein Traumjob da ist. Im Moment sehe ich es nicht so aus, wie sie als nächstes wegen der Wirtschaftskrise ihren derzeitigen Job müsse aufgeben. Also sie hat eine riesen Baustelle. Und sie hat auch noch gesagt, früher lief mein Leben viel ruhiger und nur mit winzig kleinen Baustellen. Es scheint, als ob es zu ruhig war. Und der Sinn von Baustellen versteht man allerdings immer erst im Nachhinein und auch viel später.
Also, was unsere Erziehungswissenschaftler Frau Küng gesagt hat, erst im Nachhinein wird manchmal der Sinn bewusst, aber das Bewusstwerden vom Sinn eben, eigentlich ist sehr relevant, um mit diesen Baustellen zu schlagen kommen. Scheidung ist ein Stichwort, Baustelle, die auch unsere Hörerin Pia Zock von Wallenstadt kennt, ist am Telefon. Guten Morgen, Frau Zock.
Guten Morgen, Frau Huliger.
Tut mir von eurer Baustelle erzählen.
Ja, die ist eigentlich seit 15 Jahren. Ich bin wegen 94 von meinem ersten Mal mit drei pubertierenden Kindern, haben wir so jobmässig, hat zum Glück können aufbauen dort. Als ich einen Mann kennengelernt, 99, habe ich geheiratet. Ich muss sagen, ich bin glücklich gewesen, das ist im 04, hat mein Mann einen schweren Velounfall gehabt, gestürzt, schwer hirnverletzt. Ich musste raus aus dem Einfamilienhaus, habe hier eine Wohnung genommen, umbauen, behindertengerecht. Ich probiere mit meinem Mann daheim, 24 Stunden betreut. Ich habe das Gefühl, ich habe gut geschaut. Und dann musste ich einfach körperlich kapitulieren. Er ist auch langsam aggressiv geworden. Ist dann ins Heim gekommen und jetzt kommt es zur Scheidung. Ich kann beruflich nicht mehr aufbauen. Gestern in die Hiobsbotschaft bekommen, quasi die Abteilung würde aufgehoben. Ich weiss nicht, was mit der Wohnung läuft. Es ist einfach ein bisschen schwer im Moment. Es ist eine Riesenbaustelle, ja. Auch emotional.
Eine Riesenbaustelle und auch ja. Auf verschiedenen Gebieten und ja. Über eine lange Zeit aus. Ja. Frau Zock, das ist sehr eindrücklich. Ich möchte Frau Küng noch einbeziehen. Wie kann man als Mensch, also ich bewundere jetzt Frau Zock, was sie bis jetzt alles schon geleistet hat, wie schafft man das? Also was braucht es, für dass man so etwas leisten kann?
Ja, ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich bin beeindruckt, wenn ich das höre. Das sind wirklich ganz viele Sachen. Das ist ja eigentlich eine Krise an der anderen. Und gleichzeitig, ich glaube, wenn man in diesen Sachen drin ist, es ist die Eigenheit vom Leben, dass es immer jetzt stattfindet. Ich muss jetzt etwas tun und ich weiss aber nicht, wie das rauskommt. Und das ist eigentlich eine ganz schwierige Situation. Und ich kann nochmal eines sagen, ich glaube, was ganz, ganz zentral ist, dass man, es müssen nicht viele Menschen sein, aber dass man ein paar Menschen hat, wo man wirklich darüber reden kann, was einen beschäftigt. Das ist wirklich fundamental. Ein minimales soziales Netz.
Hat er das, Frau Zock?
Ja, Gott sei Dank. Ich habe 3 tolle Kinder, ich habe tolle Eltern, Schwestern. Es ist einfach super, wie es läuft. Das Beziehungsnetz, aber mir ist gleich viel allein. Ich schaffe nur 2 Tage. Ich gehe viel laufen, aber man ist dann immer mit sich allein. Man teilt sich teilweise im Kreis mit den Gedanken. Aufgleisen bin ich auch Stellen am Suchen. Ich tue aufgleisen. Mich neu orientieren, aber ich würde 53 gehen. Das ist natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr einfach. Das Alter ist halt einfach ein Thema heutzutage, oder?
Das ist das so. Frau Zock, ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Weiss ich, es klingt jetzt fast ein bisschen nach wenig, aber ich wünsche euch wirklich alles Gute.
Ich danke vielmals.
Ja, und ganz viel Energie.
Danke vielmals.
Danke, dass ihr da angerufen
habt. Gerne schön. Wiederhören, Frau Hulige, merci.
Das Leben ist eine Baustelle. Wir kommen zum Schluss von unserer heutigen Sendung und ich möchte das Schlusswort einer Hörerin geben, und zwar Brunhilde Kempe. Sie ist 76, hat uns ein Mail geschrieben. Sie redet nicht vom Leben, das eine Baustelle ist, sondern das Leben ein Fluss. Eine verborgene Quelle tritt sprudelnd zutage. Ein Fluss ist geboren, er sucht seinen Weg. Er weicht Hindernissen aus, er muss Umwege machen, er steht niemals still. Mal fließt er gemächlich, mal flinker, er steht niemals still. Mal muss er enge Schluchten durchqueren, mal kann er sich ausdehnen, er steht niemals still. Mal hat er ruhige Gründe, mal springt er über Geröll und Stein, er steht niemals still. Am Ende, wenn er sich sein Ziel erreicht hat, vereint er sich mit dem unendlichen Meer. Steht er dann still? Fragezeichen. Das war der Treffpunkt auf der Seite. Ich danke auch der Marlies Küng, Erziehungswissenschaftlerin. Merci vielmals, dass ihr da seid.
Gern geschehen. Danke auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.